Ja, herzlich willkommen zur 12-Sterne-Veranstaltungsreihe vom Europäischen Integrationszentrum. Das ist die zweite Veranstaltung in diesem Jahr und diesmal online. Wir behandeln heute das Thema Mercosur-Freihandelsabkommen. Woran hakt der Deal zwischen der EU und Südamerika? Und dafür haben wir uns auch das Expertenwissen dazu geholt. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Rudloff von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
Gerne.
Ja, kurz zum Thema, bevor ich dann auch natürlich an Sie übergeben werde, weil Sie sind, wie gesagt, die Expertin. Worum soll es heute gehen? Also Mercosur ist natürlich das eine Thema. Es war kürzlich auch erst wieder groß in der Presse im Dezember 2023. Aber wir wollen auch generell einen Blick auf die Handelspolitik der Europäischen Union werfen. Denn das ist ein Bereich, der in die Zuständigkeit der Europäischen Union fällt. Das heißt, die EU sind die, die diese Abkommen aushandeln im Namen der Mitgliedstaaten. Einige fragen sich jetzt vielleicht, was ist eigentlich Mercosur? So EU, die Abkürzung Europäische Union kennt jeder, aber Mercosur, da sind viele natürlich nicht mit vertraut. Das steht tatsächlich für gemeinsamer Markt des Südens und damit ist ja Südamerika gemeint. Gibt es seit 1991. Es ist aktuell ein Wirtschaftsbündnis zwischen Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay. Und seit 2023 auch Bolivien. Venezuela war ursprünglich dabei, wurde aber aufgrund ja, politischer Querelen und den Vorgängen im Land 2016 tatsächlich suspendiert aus dem Mercosur. Zum Mercosur bleibt von meiner Seite aus nur noch zu sagen, dass sie sich, man liest es ganz häufig, so ein bisschen den europäischen Binnenmarkt als Vorbild genommen haben, dass sie aber bei weitem nicht an dem Punkt sind, an dem wir in der EU sind, was auch daran liegt, dass sich die Länder wahrscheinlich, sie sind nur zu fünf noch uneiniger sind, als wir es in Europa mit 27 sind, tatsächlich. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich darauf bedacht, auch Abkommen auszuhandeln. Und darum soll es heute gehen, EU-Mercosur-Freihandelsabkommen. Dem will ich gar nicht so weit vorausgreifen, denn dafür sind Sie da, Frau Dr. Rudloff, dass Sie das einmal kurz darlegen. Ja, Sie stammen aus Bonn, haben Ihre Schul- und Universitätslaufbahn auch in Bonn oder durchlaufen und dann 2002 tatsächlich mit dem Doktor in der Agrarökonomie abgeschlossen und wurden, das können wir auch gerne einmal sagen, ja, ihre Doktorarbeit wurde zur damaligen Zeit als beste Doktorarbeit der Uni Bonn ausgezeichnet. Sie haben außerdem Lehrerfahrung auf nationaler und internationaler Ebene und sind seit Februar 2008 bei der Stiftung Wissenschaft und Politik mit den Schwerpunkten Handels- und Investitionspolitik und eben Agrarökonomie. Eins noch vorweg, bevor ich das, ja, das Wort an Sie übergebe. Sie stecken voll in der Handelspolitik drinne. So haben Sie auch 2021 mitgearbeitet an einem Gutachten für das Europäische Parlament, wo es um Herausforderungen für die Nachhaltigkeit in ein EU-Mercosur-Abkommen ging. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt gleich den Vortrag von Frau Dr. Rudloff hören, Sie haben hier das geballte Wissen. Wir sind gespannt. Ich würde das Wort jetzt an Sie übergeben und im Nachgang dann noch kurz in die Diskussion mit Ihnen kommen.
Alles klar, dann öffne ich mal meine Präsentation. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich den, das ist immer dasselbe, eben hat das doch so toll geklappt, dass ich den Präsentationsmodus hinbekomme. Da haben wir es hoffentlich. Ja.
Sehr schön.
So, ich hoffe, Sie sehen jetzt alle gut den Vor den den die den Foliensatz. Ja, genau. Und es ging ein bisschen darum, oder die Frage, die gewissermaßen von euch aus Rostock an mich gestellt wurde, war eben, woran hakt der Deal? Und ich habe mir erlaubt, beim Freihandelsabkommen, das frei schon mal so ein bisschen vielleicht irritierenderweise in Klammern zu setzen. Das werden wir gleich sehen, warum das in Klammern ist, weil meistens ist bei den europäischen Handelsabkommen gar nicht so richtig viel frei, wie man sich das vorstellt. Oft will genau die andere Seite, in diesem Fall die Mercosur-Seite, es gerne freier haben, als es tatsächlich ist, im Sinne von Zugang zum Markt. Aber dazu gleich mehr. Meine Idee war, dass ich zunächst kurz mal aufzeige, wie wichtig ist die EU eigentlich als Handelsregion und auch als Handelspartner für andere, inklusive Mercosur. Zum Zweiten zu zeigen, was ist eigentlich genau die EU-Handelspolitik und wer macht sie auf EU-Ebene. Und zeigt dann im Punkt 3 ein paar erfolgreich abgeschlossene und auch gescheiterte Abkommen. Und die Frage ist, warum sind die eigentlich gescheitert? Und ein bisschen jedenfalls bislang noch gescheitert ist auch in der Gegenwart das Mercosur-Abkommen. Um dann im Punkt 5 in die Zukunft zu sehen, was ist eigentlich das Problem gerade? Das kann man ganz gut an diesem EU-Mercosur-Abkommen und an dem Scheitern bislang aufzeigen. Und das wird viele, viele weitere Handelsabkommen betreffen. Und was bedeutet das eigentlich? Was kann man sich denn da neu vorstellen als Modell auf Seiten der EU? Zum Einstieg vielleicht, was hat die EU eigentlich insgesamt so an Abkommen? Das ist eine Karte, die die EU selber rausgibt. Und da sieht man so verschiedene Farben. Man sieht quasi in der EU selber so eine dunkle Färbung. Die EU selber ist ja auch schon eine, nicht nur eine Zollunion mit einem einheitlichen Zollsatz nach außen, sondern sogar, integrationstheoretisch ist das eine Stufe weiter, ein gemeinsamer Markt. Das heißt, nicht nur Zölle sind untereinander abgeschafft, sondern auch der Großteil an Standards, also Maßnahmen jenseits von Zöllen. Das heißt, auch zwischen den EU-27 Staaten haben wir so eine Art Handelsabkommen. Natürlich noch viel mehr in der EU als nur dieses EU-weite Handelsabkommen, aber eben auch. Dann sieht man hier so ein bisschen hellblau gefärbt, da oben in Norwegen oder in Island und der Schweiz. Das ist ein erweiterter Bereich der EU um die sogenannten EFTA-Staaten hinweg. Auch das ist eine Art Handelsabkommen. Dann sieht man in Rot, das sind die Abkommen, die tatsächlich in Kraft sind. Das ist etwa mit Kanada oder mit Mexiko. Oder mit Chile oder mit Südafrika. Das sind die dunkelrot gefärbten. Dann sehen wir die blauen. Das sind alles Abkommen, die ratifiziert, aber noch nicht in Kraft sind oder noch nicht mal ratifiziert sind. Da zum Beispiel gehört, man sieht es da unten in Südamerika, das EU-Mercosur-Abkommen zu. Und man sieht in hellgelb eingefärbte Länder, mit denen gerade verhandelt wird. Dazu zählt etwa Indien. Australien müsste eigentlich schon einen Schritt weiter sein. Da waren die Verhandlungen eigentlich sehr weit gediehen Ende letzten Jahres und dann ist es kurzfristig geplatzt. Aber man sieht da etwa auch Indonesien zum Beispiel. Also das ist das Bild der Abkommen, die entweder schon in Kraft sind von der EU oder gerade verhandelt sind. Insgesamt fertige Abkommen hat die EU 41 an der Zahl. Da sind alle auch die EFTA-Abkommen, also alle, die schon in Kraft sind, enthalten. Es sind mehr Länder abgedeckt als diese 41, nämlich 72. Das kommt teilweise daher, weil die EU auch größere Regionalabkommen abschließt. Das wäre mit Mercosur ja auch der Fall, mit den fünf Mercosur-Staaten. Und es gibt auch solche Regionalabkommen mit afrikanischen Staaten oder Staaten der pazifischen Region oder der karibischen Region, die sogenannten ACP, AKP-Staaten. Das sind diese European Partnership Agreements. Also das sind Regionalabkommen. Deswegen ist die Zahl der Abkommen kleiner als die Zahl der Länder. Das ist so der Status der Abkommen. Wie ist denn der Status der Bedeutung der EU überhaupt im Handel? Dazu muss man sagen, insgesamt sinkt die Handelsrelevanz der EU, wenn man es jetzt mal nur auf den globalen Güterhandel bezieht. Der ist hier, die Datengrundlage ist Prozent sozusagen der einzelnen Akteure am globalen Güterhandel im Wert, nicht in Menge, sondern in Dollar bezogen. Und man sieht in der linken Spalte, wie sich die globale Bedeutung einzelner Akteure verändert hat. Und nicht nur in der EU, es gibt auch andere Akteure, die da zu rötlich markiert sind, deren Bedeutung sinkt. Also da zählt die EU zu, da zählen die USA zu, Großbritannien und Japan. Wohingegen, alles das hört man ja auch stark in der Presse, zum Beispiel die Bedeutung von China steigt, aber auch von der Schweiz, Russland, der Türkei und Indien und Brasilien. Indien und Brasilien auf einem insgesamt geringeren Niveau, aber mit steigender Tendenz. Das ist die globale Bedeutung. Wenn man sich jetzt anschaut, wie ist die Bedeutung der EU gegenüber diesen einzelnen Partnern, Handelspartnern, sieht man, dass sie eigentlich als Bedeutung oder in ihrer Bedeutung abnimmt. Das meiste ist da rot markiert. Es gibt nur zwei Handelspartner, wo sie wichtiger wird, entweder als Absatzmarkt oder als Zulieferregion. Und das sind die USA und China. Und das wiederum sind aber genau die Partner, das ist jetzt die letzte Spalte, wo die EU bislang keine Abkommen abgeschlossen hat. Also mit der USA nicht und mit China auch nicht. Mit Russland auch nicht, aber vor allem eben mit diesen zwei Akteuren, wo der Handel eigentlich im Gegensatz zu allen anderen steigt, gibt es kein Abkommen. Zum Punkt 2, vor diesem Hintergrund die Bedeutung dieser EU und auch die, sagen wir mal, die Abnahme der Bedeutung als Partner, versteht man vielleicht ein bisschen, dass die EU immer als politisches Ziel stark hatte, mehr Abkommen abzuschließen. Allerdings ist das nur ein Teil ihrer handelspolitischen Aktivität. Es gibt eigentlich drei Ebenen. Es ist einmal die multilaterale Ebene, also die EU als WTO-Akteur. Und wir haben übrigens gerade die große WTO-Konferenz in Abu Dhabi. Und die ist aktuell aber ein bisschen geschwächt. Diese Schwäche, also diese Ebene der WTO, das liegt vor allem daran, dass ja, das größte Fund der WTO, nämlich ein funktionierendes Streitverfahren, wo man bestimmte Regelungen auch durchsetzen kann, schon länger blockiert ist. Die Amerikaner haben blockiert, dass neue Richter ins Berufungsverfahren gesetzt werden können. Jetzt funktioniert dieses Berufungsverfahren auf WTO-Ebene nicht mehr. Das ist schon länger her. Das reicht schon vor die Trump-Zeit zurück. Und das führt dazu, dass sozusagen, ja, die Bedeutung und dann die faktische Durchsetzungsstärke dieser WTO geschwächt ist. Deswegen gibt es auch wenig Impulse für neue Initiativen und neue Abkommen im Moment. Und sowieso erkennt man generell weltweit eben wenig Handelskooperationsverhalten. Im Gegenteil, es gibt viel nationalistischen, handelsprotektionistischen Weg bei vielen Akteuren. Dennoch ist die WTO weiterhin aktuell wichtig, weil sie auch in den bilateralen Handelsabkommen immer der entscheidende Referenzrahmen ist. Also alle bilateralen Abkommen gründen eigentlich auf dem Regelwerk der WTO. Und es gibt auch durchaus einzelne Initiativen, die auch von der EU unterstützt, wird. Zum Beispiel hat sie stark mit vorangetrieben, dass es einen alternativen Streitschlichtungsmechanismus gibt wegen dieser Schwächung dieses Verfahrens. Das beinhaltet halt nicht alle WTO-Mitglieder, sondern eine Auswahl an Ländern. Aber zum Beispiel China ist darin enthalten, die USA nicht, weil die USA eben der entscheidende Akteur sind, die das Streitverfahren blockieren. Und es konnte zum Beispiel ein Fischereiabkommen abgeschlossen werden. Das hat eigentlich alle Beobachter sehr erstaunt. Das war, glaube ich, im letzten Jahr. Also es gibt durchaus da ab und zu ein bisschen Bewegung. Das ist die multilaterale Ebene. Und als Handelsökonomen würde ich sagen, und das sagen alle Handelsökonomen, das ist immer die sogenannte First-Best-Ebene. Also am besten beschließt man Regelungen auf dieser Ebene und alles darunter, wie zum Beispiel bilateral, ist sozusagen insgesamt auch was die Gesamtwohlfahrt angeht, geringer. Zu dieser bilateralen Ebene kommen wir jetzt. Das sind dann eben die EU-Handelsabkommen und die wurden auch wichtiger, gerade weil die WTO ein bisschen schwächelt. Dann hat man sich eben verstärkt auf die Ebene begeben, okay, wenn das nicht funktioniert, dann versuchen wir die bilateralen Handelsabkommen. Und über die Zeit, muss man sagen, sind die eigentlich diese Abkommen immer umfangreicher geworden der EU und auch wirklich im Wort sind immer dicker. Das ist jetzt hier mal so symbolisch für so ein Abkommen. Wenn ich live und leibhaftig nach Rostock gekommen wäre oder nochmal kommen würde, wollte ich das Abkommen mit Kanada mitbringen. Und das ist wirklich ein Riesenschmöker. Und das ist jetzt hier eben nur eine Darstellung als Bild. Und im Prinzip, nur um mal eine Idee zu kriegen, wie so ein Handelsabkommen aufgebaut ist, sieht es folgendermaßen aus. Wir haben in einem Abkommen einen kleinen Assoziierungs- oder politischen Teil. Die Klammer soll klein, die sieht klein aus, weil es eben der kleine Teil in diesem Riesenschmöker ist. Und dann gibt es den großen Teil, das ist der Handelsteil. Und dieser große Teil, der grüne Handelsteil, beinhaltet den als eigentlichen Vertrag wiederum einen sehr kleinen Teil. Da stehen dann die ganzen Artikel drin. Der größte Teil mit Abstand, 80% dieses Schmökers, sind riesige Annexe, listenweise Zölle, die festgelegt sind auf Seiten der EU und dann auf Seiten des jeweiligen Partners zu einzelnen Produkten. Das ist der größte Teil eines Handelsabkommens. Und wer macht jetzt dieses Handelsabkommen? Wer beschließt das? Vor dem Beschluss steht die Verhandlung. Das macht die Kommission. Der Rat, also der Zusammenschluss aller europäischen Mitgliedstaaten, hat diese Befugnis an die Kommission gegeben und die Kommission verhandelt. Wenn es dann verhandelt ist, muss es noch beschlossen werden. Und da ist immer die große Frage, ist es das EP, also das Europäische Parlament, oder sind es die 27 nationalen Parlamente? Und das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Sie sagten bei Ihrer Einleitung, das ist Handelspolitik ist EU-Kompetenz. Das stimmt. Allerdings gibt es auch gemischte Abkommen. Es gibt also einmal wirklich ausschließliche EU-Kompetenzabkommen oder EU-Only-Abkommen und gemischte Abkommen. Und gemischte Abkommen sind es dann, wenn bestimmte Bereiche abgedeckt sind, etwa Investitionsschiedsverfahren, Fragen von Kultur, entweder bei der einen Seite oder beim Handelspartner, sensible Dienstleistungen und Politisches. Jetzt steht da schon Politisches, dann ahnt man, dieses Assoziierungs, dieser Teil des Assoziierungsteils ist zählt zum gemischten Abkommen. Und wenn es gemischt ist, müssen es eben auch die nationalen Parlamente ratifizieren, mit beschließen. Ein weiterer Unterschied ist auch, jenseits vom, auf welcher Parlamentsebene wird es beschlossen ist, wie ist die Abstimmungsregel im Ministerrat selber? Auch da gibt es einen Unterschied. Es gibt einmal Einstimmigkeit, das ist, wenn bestimmte Aspekte in dem Abkommen sind, die sind eigentlich wie bei dem gemischten Abkommen, nämlich diese Elemente. Und wenn die da nicht abgedeckt sind, gilt die doppelte Mehrheit. Das ist dann einfacher zu erreichen, ne? Und eine doppelte Mehrheit in der EU bedeutet 55% der Mitgliedstaaten. Die müssen aber gleichzeitig mindestens 66% der EU-weiten Bevölkerung abdecken. Also, um sicherzustellen, dass wirklich die Bevölkerung gewissermaßen ja, mit dem Votum mehrheitlich erreicht wird. Und da sieht man schon, das ist ein bisschen kompliziert und es führt oft dazu, dass wenn es sozusagen gemischte Teile gibt, dass man diesen Handelsteil eines Abkommens vorläufig anwendet und währenddessen Bei einem gemischten Abkommen findet die nationale Ratifizierung in den 27 Staaten statt. Das war etwa mit Kanada der Fall. Deutschland hat erst letztes Jahr der Bundestag das kanadische Abkommen ratifiziert. Und es ist noch längst nicht durch alle nationalen Parlamente durch. Trotzdem läuft der Handelsteil schon. Und man versucht politisch, so ein Abkommen so zu gestalten, dass man da möglichst in EU-only landet, dass man eben diese komplizierte Ratifizierung über 27 Staaten versucht, irgendwie zu vermeiden. Und jenseits von diesen Abstimmungsregeln, manchmal hängt es damit zusammen, gibt es in diesen Abkommen so prinzipielle Konflikte, die man über die Zeit gesehen hat. Also ein typischer Konflikt ist das Thema Nachhaltigkeit. Man muss dazu sagen, dass seit 2011, das war das EU-Korea-Abkommen, alle EU-Abkommen ein sogenanntes Nachhaltigkeitskapitel haben. Das nennt sich TSD, das ist Trade and Sustainable Development. Dafür steht das. Und das ist ein abgeschlossenes Kapitel, das wird auch immer umfangreicher, da sind viele, viele Einzelkomponenten enthalten. Ein entscheidender Punkt, den man wissen muss, ist, das nennt sich, es ist nicht sanktionsfähig. Das heißt, genau dieses Kapitel kann man nicht durchsetzen, wie man andere Inhalte eines Abkommens durchsetzen kann. Wenn sich der Partner nicht dran hält, obwohl man vereinbart hat, die Zölle bei zum Beispiel Kartoffeln sollen sinken, dann kann ich als belasteter Partner gewissermaßen in Anführungsstrichen Strafzölle etablieren. Das geht aber nicht beim Nachhaltigkeitskapitel. Es gibt jetzt ein paar Ausnahmen, ganz neu. Im allerletzten, jüngsten Abkommen mit Neuseeland gibt es ein paar Bereiche, die jetzt tatsächlich sanktionsfähig sind. Oder im sehr speziellen Abkommen nach dem Brexit mit Großbritannien. Da gibt es das auch. Aber im Prinzip sind diese Bestimmungen der Nachhaltigkeit eben sehr schwach durchsetzbar. Ein anderer typischer Konfliktfall ist der Auslandsinvestitionsschutz. Das ist so eine Art, vor allem bezogen auf so eine Art alternative Gerichtsbarkeit durch Schiedsgerichte. Da geht es um den Schutz von Unternehmen im Ausland vor Enteignung im Ausland. Also wenn ich als Unternehmen in einem La zum Beispiel südamerikanischen Land investiere und dieses südamerikanische Land, warum auch immer, weil es irgendwelche nationalen Regelungen neu aufsetzt, meine Eigentumsgrundlage enteignet im Sinne davon, dass ich keinen Zugang mehr zu Wasser habe, was ich brauche für die Produktion oder zu Strom oder so, wäre das in so einem Investitionsschutzkapitel geschützt. Da gab es immer Krach drüber, weil es eine andere Art Schiedsverfahren hat, als das üblich ist, wie ich es eben erklärt habe bei WTO. Das ist Staat zu Staat und hier wäre es Unternehmer zu Staat. Und deswegen gab es da immer viel Kritik. Die EU hat aber ein neues EU-Modell speziell im CETA-Abkommen entwickelt und versucht, diese Kritik ein bisschen aufzufangen, hat eine neue Art Streitschlichtungsverfahren etabliert und auch eine Berufungsinstanz und noch ein paar Elemente. Und schützt vor allem vor diesem Risiko sogenannter indirekter Enteignung bei öffentlichen Zielen. Ein Beispiel ist, es gab berühmte Streitfälle im Investitionsschutzabkommen, zum Beispiel von der Zigarettenfirma Philip Morris gegen Australien, weil Australien damals sehr früh schon diese Bilder auf Zigarettenpackungen hatte, ne? Diese Lungenkrebsbilder. Aus Gesundheitszielgründen. Und dann hat das Unternehmen Philip Morris gesagt, das ist eine Art indirekte Enteignung. Jetzt kann ich plötzlich nicht mehr so viel verkaufen. Und als ich hier aber mal investiert habe bei euch vor 20 Jahren, da war noch nicht die Rede davon. Und diese Dinge können jetzt stärker geschützt werden, dass ein Staat durch seine Politik ändern kann, ohne von einem Unternehmen angeklagt zu werden. Also, das ist ein typischer Fall für so eine Kritik in einem Handelsabkommen oder ein Punkt, der kritisiert wird. Häufig versucht man diesen Investitionsschutz gar nicht mehr in dem Abkommen selber drin zu haben. Im Mercosur-Abkommen zum Beispiel gibt es gar nicht so ein Kapitel, weil es eben, hatte ich eben gezeigt, eine Ratifizierung durch nationale Parlamente verlangt und es sowieso so kompliziert wird. Dieses Ratifizierungsdilemma ist auch ein prinzipielles Problem. Man versucht im Moment das sogenannte Chile-Modell mit Chile, mit der Neuauflage eines Abkommens hat man das versucht. Man hat, ich hatte es eben gezeigt, Man hat dieses dicke Abkommen, politischer Teil und Handelsteil, und hat zusätzlich diesen Handelsteil auch noch mal rausgelöst, um den Handelsteil einfach nur EU-only beschließen zu können. Und dann muss man nicht warten, oder man ist es nicht nur vorläufig angewendet, sondern kann den schon in sich geschlossen abschließen. Das waren die bilateralen Abkommen so als groben Hintergrund. Was die dritte Ebene ist, wo die Europäische Union im Moment sehr, sehr viel an Maßnahmen auflegt, sind die unilateralen Maßnahmen. Und im Wort steht es schon, das ist eben etwas, was die EU alleine beschließt, und es wirkt aber trotzdem auf Handelspartner. Und wenn man sich die Jahreszahlen hier anguckt, sieht man, das ist auch nur eine Auswahl. Das hat mit der jetzigen Kommission 2019 stark begonnen. Und die ersten, sagen wir mal, 5 Zeilen bis zu dem sogenannten Anti-Coercion, Anti-Zwangsmaßnahmen-Instrument, gründen darin, dass die EU Maßnahmen suchte, um auf die zunehmende internationale Protektion von anderen Ländern, die stark protektionistisch und national orientiert ihre Handelspolitik betreiben, um da reagieren zu können. Das sind deswegen gewissermaßen Schutzmaßnahmen. Die letzten 5 Maßnahmen sind eher nachhaltigkeitsbezogene Maßnahmen, etwa das CO2-Grenzausgleichssystem, das CBAM, wo es eben darum geht, dass an der Grenze an der EU eine emissionsabhängige Abgabe, eine Gebühr entrichtet werden sollen. Und es gibt noch ein paar mehr, wie etwa die letzten zwei, die entwaldungsfreien Lieferketten. Diese Regelung ist schon in Kraft. Da geht es darum, dass entlang von Wertschöpfungsketten Unternehmer in der EU dafür Pflicht, so die Sorgfaltspflicht übernehmen, dass es zu einer Null-Entwaldung kommt, bis runtergebrochen wirklich auf eine sehr kleine Hektar Größe. Und das ist vor allem für Agrarprodukte relevant, weil die eben oft das Risiko mit Entwaldung tatsächlich haben. Und das spielt gleich für Mercosur noch eine große Rolle. Und das Paket oder die Initiative zu Sorgfaltspflichten, was heute im Rat eine Wiedervorlage hatte, das war bereits Ende letzten Jahres im Trilog, also Kommission, Ministerrat und Parlament, gab es eine Einigung. Und dann konnte es aber tatsächlich nicht beschlossen werden im Ministerrat, insbesondere weil Deutschland sich der Stimme enthalten hat, dann aber noch andere Länder nachzogen und dann gewissermaßen die eben dargestellte Mehrheit nicht zu finden war. Also da ist es noch offen. Da geht es aber auch um Sorgfaltspflichten im Sinne Menschenrechtsschutz und Umweltschutz entlang der Lieferkette. Und das sind alles unilaterale Maßnahmen, die nehmen aktuell zu in der EU. Wenn wir zur Vergangenheit im Sinne von konkreten Abkommen kommen, kann man so 2 Fälle zeigen für ein nicht erfolgreiches Abkommen und für ein erfolgreiches Abkommen. Das nicht erfolgreiche Abkommen ist das TTIP-Abkommen. Das war das Abkommen zwischen der EU und den USA damals. Das wurde 2013 begonnen zu verhandelt zu werden und ist dann letztlich 2016 geplatzt. Es gab damals auch massive, wie sagt man, Widerstand auch in der organisierten Zivilgesellschaft in der EU. Ein Symbol für diesen Widerstand war ein bisschen das sogenannte Chlorhuhn. Eine Behandlung mit Chlor ist in den USA durchaus üblich, um die Salmonellenbelastung zu reduzieren. In der EU ist das verboten und da gab es keine Einigung drüber. Und das wurde dann das Symbol dafür, dass die EU ihr sehr historisch gewachsenes Vorsorgeprinzip nicht durchsetzen konnte in dem Handelsabkommen. Das schon erwähnte Investitionsschiedsverfahren war ein Problem für beide Seiten und generell verschlechterten sich die transatlantischen Beziehungen zu der Zeit auch zunehmend. Dann irgendwann kam Trump 2017 das erste Mal sehen, an die Macht, sodass es nicht zu Ende beschlossen werden konnte. Es gibt jetzt inzwischen aber eine Neuaufnahme für einzelne Bereiche. Man versucht, ein Abkommen wieder hinzubekommen. Im Unterschied dazu hat das Abkommen mit Kanada, CETA, funktioniert. Und ich hatte das erwähnt, in Deutschland wurde es 2023 schon ratifiziert. Und Sie sehen, das ist 6 Jahre, nachdem es vorläufig in Kraft getreten ist, ne? Das passiert dann so parallel. Es ist in Kraft und es wird aber durch die nationalen Parlamente noch ratifiziert. Auch da gab es starke Kritik während der Verhandlungen. Wiederum auf EU-Seite das Vorsorgeprinzip, was damals während der Verhandlungen als zu schwach gesehen wurde. Auch das Investitionsschiedsverfahren wurde kritisiert. Und was man damals geschafft hat, war, man hat tatsächlich ein eigentlich fertig verhandeltes Abkommen wieder aufgebrochen und ein neues Investitionskapitel reinverhandelt bekommen mit einem neuen Modell, wie ich es eben vorgestellt habe. Und man hat eine Zusatzerklärung geschafft, unter anderem zum Vorsorgeprinzip. Also das sind mal zwei exemplarische Beispiele. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Beispiel, wo wir noch nicht ganz genau wissen, wie es ausgeht. Und das ist das EU-Mercosur-Abkommen. Worum geht's? Vielleicht kurz zum Hintergrund. Die Ausgangssituation ist, wir haben eine Asymmetrie in der Handelsbedeutung beider Partner, EU und Mercosur, zueinander. Also die EU ist für die Mercosur-Seite wichtiger als umgekehrt. Sie macht mehr als 15% aus für im Sinne aller Exporte des Mercosur. Die Tendenz ist aber sinkend. Die Tendenz ist auch sinkend umgekehrt, aber auf einem viel geringeren Niveau. Also Mercosur ist viel weniger relevant aktuell für die EU-Exporte, ist weniger als 2%. Die Handelsvorteile jeweils, EU und Mercosur, sind ein bisschen komplementär. Also die EU hätte Vorteile und sucht vor allem Marktzugang bei Infrastrukturgütern, bei der chemischen Industrie, Maschinenbau und auch verarbeitete Nahrungsmittel. Mercosur bei den Agrarprodukten, allen voran Rindfleisch, aber auch bei Mineralien, etwa Eisen, Zinn und Bauxit. Das ist ein Bestandteil, den man zum Beispiel für die Düngermittelproduktion gebrauchen kann. Und auch zum Ausgangsniveau vielleicht. Sie sagten das in der Einführung, was die Integration angeht oder ja, wie stark die Märkte miteinander verflochten sind. In der EU ist es sehr, sehr hoch. Wir haben einen gemeinsamen Markt. Der Mercosur hat das als Ziel, den gemeinsamen Markt, aber es ist kein Vergleich. Es ist deutlich geringer. Teilweise sind selbst Zollsätze noch unterschiedlich, obwohl es als Zollunion eigentlich laufen sollte. Also sehr unterschiedlich vom Integrationsgrad. Und auch unterschiedlich vom Ausgangsniveau des Marktschutzes und des Zolls. Auf der EU-Seite ist der Gesamtzoll jetzt nur auf die Güter immer bezogen, ein bisschen weniger als 4%, auf der Mercosur-Seite bei 13%. Und das Muster des Marktzugangs und des Schutzes ist sehr unterschiedlich. Die Mercosur-Länder haben viele Länder komplett ausgeschlossen, wenn sie Zölle geringer oder reduziert haben und auch im Abkommenstext reduzieren wollen, dann haben sie Ausnahmen und sagen, da lassen wir den Zoll hoch. Während die EU vor allem über Quoten arbeitet. Und Quoten heißt, dass man für eine bestimmte Menge, zum Beispiel Rindfleisch oder Soja, einen bestimmten Zollsatz zahlt. Also es ist gewissermaßen eine Marktöffnung für eine bestimmte Menge. Was man auch sehen kann, ist, was ist denn schon zollfrei? Im Bereich Agrar ist es auf der EU-Seite, sind es 64% aller Zolllinien sind schon komplett ohne Zoll. Auf der Mercosur-Seite sind es nur 6,4%, viel, viel weniger. Also der Schutz auf Mercosur-Seite ist viel höher. Und durch das Abkommen würden aber auf beiden Seiten nicht 100%, aber entweder 82 oder eben auf Mercosur-Seite 93% der Zolllinien komplett wegfallen. Also zollfrei wäre dann möglich in diesem Umfang. Es wäre also eine deutliche Marktöffnung. Die Nicht-Zollmaßnahmen, die Standards sind auf beiden Seiten hoch, sehr unterschiedlich in der Ausgestaltung und auch bei den Produkten. Aber beide Seiten haben viele Standards im Sinne Qualitätsanforderungen. Und hier, das ist nur ein Beispiel aus Seiten Mercosur. wie bestimmte Agrarprodukte mit welchen Zollsätzen belegt sind. Also man sieht etwa ganz rechts Spirituosen und Weine mit 30 oder 35% und 27%, also durchaus hohe Zollsätze auf Mercosur-Seite. Was sind die Sorgen, die man vor allem in der EU stark hört aktuell? Und zum Beispiel Macron oder Frankreich hat bereits gesagt, wir können das nicht mittragen, das Mercosur-Abkommen. Irland hat sich ähnlich positioniert. Und warum eigentlich? Was sind Sorgen? Also ein Teil kommt sicher aus dem Agrarbereich, vor allen voran Rindfleisch. Und nur um da mal eine Idee zu kriegen und auch das einordnen zu können, bei Rindfleisch würde das Abkommen eine neue oder eine bereits bestehende Quote jetzt zollfrei machen. Das sind diese 45, Entschuldigung, 48.000. Ich kann das selber gar nicht sehen, was Sie sehen können. Die wäre jetzt zollfrei, die gibt es also jetzt schon, aber mit einem Zollsatz. Und es gibt eine neue Quote von 99.000 Tonnen an Rindfleisch mit einem Zollsatz. Und das steigt langsam an über 5 Jahre. Im Ergebnis gibt es viele, viele Berechnungen und Abschätzungen, geht man davon aus, dass früher wurde auch schon immer außerhalb dieser Quoten eingeführt in der EU. Warum? Weil das Mercosur, vor allem das brasilianische und das argentinische Rindfleisch, sehr, sehr wettbewerbsfähig ist und auch eine gute und hohe Qualität hat und sozusagen gar nicht angewiesen ist auf eine spezielle zollvergünstigste Quote. Und das bedeutet insgesamt in der Abschätzung, dass als echter neuer Import durch das Abkommen man davon ausgeht, dass es nicht diese 99.000 Tonnen sind, sondern ungefähr die Hälfte, also 53.000 Tonnen, über mehrere Jahre langsam ansteigend. Und um eine Idee zu kriegen, das sind mal gerade 3% des gesamteuropäischen Verbrauchs. Das ist also nicht viel und es würde auch nicht vollständig nur in Frankreich als großen Rindfleischproduzenten oder in Irland landen, sondern natürlich auch in der gesamten EU. Aber es ist natürlich immer eine Frage, wie das bewertet wird. Ist das viel, ist das wenig? Und es wird eben befürchtet oder gesehen als Wettbewerb. Vielleicht, und dann habe ich hier noch gelistet die anderen Produkte, was es da für eine Regelung gäbe im Abkommen. Nur eine Anmerkung zu Soja, weil Soja auch immer genannt wird, dass dann sehr, sehr viel Soja neu nach in die EU käme und damit ein Risiko auch für Entwaldung verbunden wäre. Dazu muss man sagen, das Abkommen selber bringt keine Änderung bei Soja. Denn es ist bereits jetzt zollfrei. Es gibt keinen Zoll auf Soja in der EU. Warum? Die EU hat das immer gefördert als Futtergrundlage für die europäischen Tierhalter. Kann man jetzt so oder so bewerten. Es gibt jedenfalls keine Veränderung durch das Abkommen selber. Und die größte Sorge ist aber unabhängig jetzt hier von dem Wettbewerb und dem Marktzugang, das, was dieses Bild andeuten soll. Und das ist natürlich die Belastung auf den Amazonas und damit auf das globale Klima, also Nachhaltigkeit. Und dazu muss man sagen, auch dieses Kapitel im Mercosur ist, wie es üblich ist für alle EU-Abkommen, nicht sanktionsfähig. Es hat viele, viele Themen abgedeckt und aus Sicht der Mercosur-Länder ist es das fortschrittlichste Nachhaltigkeitskapitel, was diese Länder wiederum selber verhandelt haben. Das muss man auch sagen. Also die sind für sich sozusagen einen großen Schritt gegangen. Es hat viele Einzelthemen abgedeckt, aber es ist eben nicht sanktionsfähig. Vielleicht nochmal zusammengefasst, was man bei den befürchteten Entwaldungsrisiken aber beachten sollte. Es gibt, wie ich eben gesagt habe, keinen eigentlichen Soja-Effekt, da ist das Abkommen selber zumindest keine Änderungen bringt. Der Rindfleischeffekt, wie dargestellt, ist vielleicht geringer als befürchtet. Zudem gibt es die Möglichkeit, bei einem großen Importanstieg und bei einem Schaden, der dadurch entsteht, auf dem europäischen Markt, aber auch umgekehrt natürlich, dass man Schutzzölle auflegen kann, die dann wiederum sozusagen vielleicht den Anreiz für mehr Entwaldung durch mehr Rindfleisch verringern könnten. Das sind sogenannte Safeguards. Und es gibt eben, wie eben schon gezeigt, neu diese unilateralen EU-Maßnahmen zur Entwaldungsfreiheit. Das heißt, es wird sowieso auf dem EU-Markt nach dieser neuen unilateralen Regelung nur etwas landen, was dieser Entwaldungsfreiheit entspricht. Was bedeutet es, wenn man dieses Abkommen hinkriegen würde, was im Moment noch nicht so absehbar ist? Da gibt es viele, viele Schätzungen. Das sieht immer sehr klein aus. Deswegen ist es eigentlich so ein bisschen schwierig, diese Zahlen zu nennen. Also bei auf EU-Seite sind es nur 0,1% vom Nationalprodukt. Das ist noch auf Englisch, Entschuldigung. Und auf der Mercosur-Seite ein bisschen unterschiedlich bei den Ländern von 0,5 Uruguay bis 0,3 Argentinien und Brasilien. Das hört sich wahnsinnig wenig an. Vielleicht kann man es mehr inhaltlich füllen ein bisschen. Es geht halt auch zum Beispiel aus EU-Sicht um den strategischen Rohstoffzugang. Ich hatte eben ja schon gesagt, ein paar Mineralien, die etwa auf Mercosur-Seite sind, also Lithium oder Eisenerz, auch Bioethanol. Es gibt in der EU so eine Bioplastikstrategie, dafür braucht man aber Ethanol. Und man muss auch sagen, wenn es nicht zustande kommt, ist der Verlust möglicherweise größer, als diese Zahlen jetzt suggerieren als Gewinn. Warum? Weil dann in der Reaktion Mercosur möglicherweise mit anderen Akteuren Abkommen macht und da gibt es schon erste Anzeichen, etwa mit China. Und dadurch verschiebt sich immer in so einem Gesamthandelssystem ganz, ganz viel und man kann dann nicht sagen, dann bleibt die Ausgangssituation so, so, wie sie ja jetzt schon ist, sondern es wird sich möglicherweise verschlechtern für die EU. Und man muss auch ein paar politische Vorteile vielleicht nochmal nennen. Im Kontext der aktuellen geopolitischen Spannungssituation braucht man auch jenseits vom Handeln neue Allianzen und auch Austauschforen für andere Themen. Und auch bezogen auf Nachhaltigkeit, auch wenn es da Sorgen gibt, würde kein Abkommen auch keine Lösung bringen. Denn es gibt dann Leakage-Effekte. Also wenn Mercosur sozusagen für andere Märkte produziert, gibt es ja auch das Risiko von Entwaldung etwa. Und wie gesagt, es gibt erste Anzeichen für ein Mercosur-China-Abkommen. Und die Chinesen investieren sowieso auch schon sehr stark da, etwa durch die neue chinesische Seidenstraße. Also es gibt dann gewissermaßen andere Handelswege, die dann trotzdem ein Nachhaltigkeitsrisiko sein können. Zum Stand, wo sind wir da gerade und wo hakt's und gibt es eine Prognose? Es gab im Sommer 2019 eine politische Einigung. Und da dachte man, es war eigentlich kurz vor Unterschrift und dann in Kraft treten. Und danach gab es aber wechselseitig einen politischen Vertrauensverlust, also auf beiden Seiten, würde ich sagen. In Brasilien hatten wir die Wahl Bolsonaros. Und da gab es, vielleicht erinnern Sie sich, diese vielen, vielen Meldungen in den Medien für Brandrodung. Und es wurden auch bestimmte Gesetze wieder zurückgenommen durch Bolsonaro, die dazu führten, dass brandgerodet wurde, auch für landwirtschaftliche, also Ausdehnung landwirtschaftlicher Flächen. Und im fertig verhandelten Abkommen wurde der Klimabezug, den es in dem zwar nicht sanktionsfähigen Abkommen, aber immerhin gab es da Referenzen zum Klimaabkommen. Das wurde ein bisschen verwässert durch Bolsonaro. Daraufhin hat die EU parallel dazu gewissermaßen eben diese unilateralen Maßnahmen ins Leben gerufen. Diese Verordnung entwaldungsfreier Lieferketten, die jetzt in Kraft ist, um sich unabhängig zu machen von der Gegenseite, um Entwaldungsfreiheit anders hinzubekommen. Und hat zusätzlich letztes Jahr im Frühjahr Klima und die Verpflichtungen des Paris-Abkommens als sogenanntes essentielles Element im politischen Teil eines Handelsabkommens, Sie erinnern sich, der obere Teil in diesem großen Schmöker, als sanktionierbar definiert. Daraufhin hat Mercosur reagiert auf dieses Zusatzprotokoll und gesagt, nein, also Sanktionen jetzt auf keinen Fall. Ihr habt sowieso schon diese unilateralen Maßnahmen. Also dann bitte auch Unterstützung bei den unilateralen Maßnahmen, also um hier entwaldungsfreie Lieferketten hinzubekommen und einen Ausgleichsmechanismus für unilaterale Maßnahmen, weil die machen alles das, was im Abkommen schon drinsteht, machen die uns ja wieder zunichte. Ja? Wir haben in dem Abkommen bestimmte Zugänge im Markt verhandelt und gleichzeitig verschärft ihr jetzt über die entwaldungsfreien Lieferketten die Anforderungen. Da hakt es, da gibt es gerade keine Lösung. Und nochmal als Erinnerung insgesamt, und das ist wichtig, um zu verstehen, was in der Zukunft mit der EU passiert. Einerseits verliert die EU an Absatzrelevanz und Handelsrelevanz. Und andererseits oder gleichzeitig verschärft sie ihre Nachhaltigkeitsanforderungen auch gegenüber Handelspartnern. Das ist eine schwierige Ausgangslage dafür, um ein attraktiver Partner aus, zumindest aus Sicht der Handelspartner zu sein. Und das wollte ich zum Abschluss nur mal zeigen, damit man eine Idee hat, was diese zusätzlichen Nachhaltigkeitsregelungen nochmal zusammengefasst eigentlich alles bedeuten. Und das ist nur ein Auszug. Also Sie sehen, in der ersten Spalte sind verschiedene internationale Konventionen. Im oberen Teil Konventionen aus dem Bereich Menschen- und Arbeitsrechte, im unteren Teil Umweltschutz. Es gibt viel, 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 viel mehr. Und die sind alle in unterschiedlichen politischen Regelwerken der EU unterschiedlich berücksichtigt. Nummer eins als Art Regelwerk sind die Handelsabkommen, hatte ich jetzt mehrfach erwähnt, in den Nachhaltigkeitskapiteln. Hier wird gleich beispielhaft wiederum das Jüngste mit Neuseeland gezeigt. Dann gibt es daneben noch einen Satz, der gilt nur für Länder des globalen Südens. Sie müssen bestimmte Bedingungen erfüllen und sie müssen eben bestimmte dieser genannten Konventionen einhalten. Dann können sie zu einem Nulltarif in die EU einführen. Und dann kommt dieser ganze Satz an unilateralen Maßnahmen. Das erste LKSG steht fürs deutsche Lieferkettengesetz. Dann kommt das, was noch nicht abschließend geschafft wurde, dass die Sorgfaltspflichten in der EU, CSDDD abgekürzt, und die entwaldungsfreien Lieferketten, Deforestation Regulation in der EU, EUDR. Und dieses ganze Paket greift eben auch auf diese Konvention zurück und verlangt die sozusagen vom Handelspartner. Und wenn man jetzt mal sieht, wie diese verschiedenen politischen Regelwerke, die ja alle Handelspartner betreffen, manchmal auch ein und denselben Handelspartner in unterschiedlicher Art und Weise, weil zum Beispiel diese ganz rechts abgebildeten unilateralen Maßnahmen gelten ja für jeden Handelspartner, auch für den, der ein Handelsabkommen hat, aber auch für den ohne Handelsabkommen, sieht man hier immer da, wo eine Färbung ist. Gibt es einen Verweis? Gibt es eine Verpflichtung, dass ich das einhalten muss? Und man sieht sofort, die Färbung ist irgendwie unterschiedlich. Die ist ja nicht bei allen Regelwerken gleich. Das ist schon ein Problem. Es ist nicht einheitlich abgedeckt. Dazu kommt, und das erklärt jetzt die unterschiedliche Färbung, dass die Umsetzbarkeit unterschiedlich ist. Ich hatte das ja erwähnt, Nachhaltigkeitskapitel sind meistens nicht sanktionierbar, nicht durchsetzbar. Ausnahme Neuseeland-Abkommen. Die dunkelblauen Markierungen sollen zeigen, das sind Beispiele, die kann man tatsächlich durchsetzen. Alle anderen, die hellgrün markierten, die kann man nicht durchsetzen. Sie stehen da halt drin. Aber wenn sich einer nicht dran hält, kann man nichts machen. Bei diesen in der Mitte gegenüber den Entwicklungsländern, da ist der Durchsetzungsmechanismus keine Sanktion, sondern umgekehrt ein Anreiz. Da biete ich den Ländern an, wenn ihr das einhaltet, was hier markiert ist, dann könnt ihr zollfrei in die EU einführen. Das ist also ein positiver Anreizmechanismus. Klar, wenn sie die nicht einhalten, kann man sagen, okay, dann ist die Strafe, dieser Zollanreiz entfällt. Das passierte aber in der Vergangenheit, glaube ich, nur viermal in den letzten 40 Jahren. Die Logik ist halt eher eine positive. Bei diesen ganzen Lieferkettenregelungen rechts ist die Ansatzstelle der europäische Unternehmer, der es einhalten muss über die gesamte Zulieferkette und im Zweifel Zulieferer nicht mehr in seiner Lieferkette hat. Dadurch habe ich eine Marktzugangsbeschränkung und es gibt für diesen Unternehmer im Zweifel Bußgelder. In der Triple D ist auch die Haftung, die zivilrechtliche Haftung möglicherweise enthalten. Das ist ein Teil, warum es schwierig gerade ist und etwa Deutschland deswegen sich enthält. Also, das bedeutet, ich habe sehr unterschiedliche Regelwerke, die alle meinen Handelspartner aber betreffen, die unterschiedlich umgesetzt sind, teilweise negativ mit einem Sanktionsmechanismus, teilweise positiv mit einer Präferenz, also einem verbesserten Zollzugang. Und das wird alle Abkommen in der Zukunft betreffen. Wie geht man damit um? Wie kriege ich meinen Handelspartner überzeugt? Wie kriege ich ihn überhaupt noch dafür, dass er mit mir ein Abkommen beschließt und nicht, wie wir es jetzt bei der verhakten Mercosur-Situation sehen, dass der Partner sagt, wenn ich ein Abkommen mit dir machen möchte, mit dir EU, dann brauche ich mehr Angebot, weil ich ja gleichzeitig viele Verpflichtungen inzwischen von dir kriege. Das bedeutet, die EU muss sich möglicherweise besser positionieren, was ihre Vielzahl an neuen unilateralen Regelungen und den bilateralen angeht. Heißt im Klartext, sie muss flexibler werden, sie muss mehr Marktzugang anbieten und sie muss auch vielleicht zulassen, umgekehrt, dass die Partnerseite ihren Markt dann mehr schützt. Also die Partnerseite kann möglicherweise insgesamt mehr fordern. Es gibt dann noch so speziell je nach Ansatzmöglichkeiten bei der entwaldungsfreien Lieferkette EUDA, bei dem Paket gibt es so eine Risikoklassifizierung von Ländern, die dann besonders stark betroffen sind. Da könnte man flexibler sein. Man kann viel stärker den Partner mit einbinden. Alles Dinge sozusagen, die bislang noch nicht so, würde ich sagen, zumindest die Partnerseite sagt es, so überzeugend sind. Und konkret am Beispiel Entwaldung sollte man jenseits von handelspolitischen Ansätzen auch eher generelle Ansätze suchen, um es zu unterstützen. Und ich habe hier nur noch mal das Bild gezeigt, was man sehen kann, zumindest seit Antritt Lula, dass wir doch einen deutlichen Rückgang der Entwaldung haben, am Beispiel Brasilien. Das ist das, was Brasilien halt auch immer sagt. Wir versuchen und wir tun das und gleichzeitig fühlen wir uns durch die unilateralen Maßnahmen so ein bisschen in der Enge. Kurzum, zum Abschlusssatz, da wird in der Zukunft mehr Flexibilität, denke ich, von der EU-Seite verlangt werden. Damit beende ich es erstmal. Dankeschön. Dann mache ich das mal.
Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Rudloff, für den sehr interessanten, also die sehr interessanten Informationen, nicht nur zu Mercosur, sondern eben auch generell zur Handelspolitik. Ich würde an der einen oder anderen Stelle gerne noch einmal nachhaken und würde da, also ich bin gestern beim Spiegel auf eine Kolumne gestoßen, mit dem Titel Europa baut die grüne Festung. Es hat sich eine Querfront aus Agrar- und Umweltverbänden gebildet, die die EU-Handelspolitik torpediert und damit die Länder des globalen Südens verprellt sozusagen. Und der große Profiteur dahinter ist China. Wie würden Sie das einordnen? Also würden Sie dem so zustimmen? Sie haben es ja eben zum Schluss schon so ein bisschen angedeutet, dass die EU sich in irgendeiner Form bewegen muss.
Also vielleicht einen Schritt zurück. Die EU hat auch nach innen einen schwierigen Balanceakt, ne? Also was man halt schon gesehen hat bei den TTIP-Verhandlungen damals, gab es großen Widerstand aus der Zivilgesellschaft vor allem gegen dieses Abkommen. Und Hauptargumente waren oft nachhaltigkeitsbezogene Faktoren. Und aus diesem Grund, ja, muss die EU sozusagen auch nach innen Überzeugungsarbeit leisten. Und da wiederum helfen natürlich solche unilateralen Ansätze, die Festung, in Anführungsstrichen, nach der Methode, nein, wir kriegen die Nachhaltigkeit, die wir dann auch entlang internationaler Lieferketten, durchsetzen, auch so hin. In der Hoffnung oder eine Zusatzidee war, dass man dann die Handelsabkommen besser abschließen kann. Nach innen kann das ein bisschen unterstützen, macht es aber nach außen schwieriger. Also dieser Balanceakt mit, wie kriege ich innerlich nach innen die Kritik an der Nachhaltigkeit, gerade in Abkommen, gut hin und gleichzeitig mache ich mich dadurch unattraktiver für Handelsabkommen von außen. Das ist nicht ganz einfach, das ist tatsächlich anspruchsvoll. Und wo Sie sagen, diese Demonstrationen aktuell, die man sieht, das finde ich sehr schwer einzuschätzen. Da sind sehr unterschiedliche Argumente und Allianzen, auch in unterschiedlichen europäischen Ländern sehr unterschiedliche Argumente aktuell. Also in Deutschland gibt es die Argumente einerseits internationaler Wettbewerb, etwa durch Abkommen, andererseits immer stärkere Nachhaltigkeitsbelastung der inländischen Produktion und Bürokratie ist so ein Argument. In den osteuropäischen Staaten haben wir stark den Wettbewerbsdruck über die Ukraine, weil es auch da Handelserleichterungen gibt, aus dem Grund, um die Ukraine zu unterstützen und nicht nur, sondern auch um die internationalen, zum Beispiel Agrarmärkte zu entlasten. Also die Argumente sind sehr unterschiedlich, das wollte ich damit sagen. Und mir fällt es ein bisschen schwer, da das große Muster zu finden. Aber strategisch ist es tatsächlich schwierig geworden, Handelsabkommen abzuschließen. Und wir haben jetzt in jüngster Zeit das Mercosur-Abkommen. Weiß man nicht, ob das noch klappt vor der Wahl und vor der neuen Kommission. Das macht natürlich die ganzen europäischen Akteure anders. Abgesehen davon, dass man auch auf Mercosur-Seite, ne, dann hatten wir eine neue argentinische Regierung, wo auch nicht ganz klar ist, wie stark unterstützt die eigentlich dieses Abkommen. Also es ist nicht nur auf europäischer Seite. Das war schwierig. Dann ist dieses australische Abkommen eigentlich quasi bei Abschluss geplatzt. Wir hatten die Beispiele mit TTIP, also es wird zunehmend schwieriger, offensichtlich. Und gleichzeitig sagt die EU, und hat man ja auch den Eindruck und kann man ja auch sofort plausibel nachvollziehen, ist man sehr auf der Suche und sagt, es ist sehr wichtig, dass wir andere neue politische Allianzen schmieden. Es ist wichtiger geworden und gleichzeitig schwieriger. Das ist schon, ja, ich wollte nur sagen, das ist nicht ganz einfach auszubalancieren.
Es ist kompliziert. Ich würde gerne noch mal auf die quasi auf die Querfront aus dem Agrarbereich zurückkommen sozusagen. Also in Zeiten von Bauernprotesten, wie sie jetzt natürlich nicht aufgrund von Mercosur, sondern aus anderen Gründen nicht nur in Deutschland stattgefunden haben in den letzten Wochen, sondern ja auch europaweit. Wir waren erst kürzlich wieder in Brüssel. Also wie real, also wenn man sich hier mit Leuten unterhält und also das Wissenschaftliche mal so ein bisschen außen vor lässt, man hört immer vom 2-Euro-Steak aus Südamerika. Wie real, also was sagen Sie so jemanden, der vor Ihnen steht, vielleicht selber Bauer ist oder selber nur gerne Fleisch isst, auch das, und inwieweit würden Sie sagen, gerade Mecklenburg-Vorpommern, wir sind ein Flächenland, wir sind ein Agrarland. Die Landwirtschaft spielt hier eine große Rolle. Bei uns waren die Proteste auch relativ groß. Welche Auswirkungen hätte so ein Abkommen auf Mecklenburg-Vorpommern?
Das ist natürlich sehr schwer, sozusagen das so an Zahlen oder so festzumachen, aber es hat vielleicht mehrere Aspekte. Das 2-Euro-Steak aus dem Mercosur-Bereich ist, glaube ich, kann man sehr schnell ausräumen, denn da kommt wirklich extrem hochqualitatives Rindfleisch. Das ist kein Discounter-Rindfleisch. Diese Quoten, die sind dann auch, ich habe es jetzt verkürzt alles dargestellt, sind für bestimmte Qualitätssegmente. Und das ist wirklich das höchste Qualitätssegment, was es überhaupt gibt. Und da ist dann schon die Frage, mit welchen Produkten würde es überhaupt in Konkurrenz stehen, ne? Damit will ich nicht sagen, dass wir prinzipiell schlechtere Qualität haben. Das sind so bestimmte Qualitätsstufen, die auch was mit der Vermarktung zu tun haben. Da sind die Franzosen eher in dem Segment, weil die ähnlichen Rinderrassen haben und so. Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich nicht das Problem mit Mecklenburg-Vorpommern. Es ist natürlich prinzipiell heißt ein Abkommen, Wir wollen, ich sag mal, wir als Wirtschaft oder als Land wollen irgendwo Zugang mit bestimmten Produkten. Und das kriegen wir aber auch nur, wenn wir was anbieten. Das ist halt die Natur eines Abkommens. Und das bedeutet, dass wir halt auch bestimmte Bereiche den Markt öffnen müssen und dann kommt Konkurrenz rein. Das ist so. Wenn wir alles so wollen, wie es vorher war, dann brauchen wir tatsächlich kein Abkommen. Ne? Also das ist so ein bisschen, das muss man sich, glaube ich, immer wieder klar machen. Der Einzelne sagt vielleicht, ist mir doch egal, will ich nicht. Aber das habe ich versucht auszudrücken. Den jetzigen Status kriegen wir in einer dynamischen Welt, wo dann Mercosur sagt, dann mache ich das halt mit anderen. Das ist jetzt egal, ob das China ist oder Indien oder meinetwegen perspektivisch USA oder auch Kanada. Dann gehen uns da andere Zugänge verloren. Also diesen jetzigen Zustand, wir machen jetzt einfach drücken auf Stopp und alles bleibt so, wie es ist, das wird nicht funktionieren. Und da muss man sich natürlich in der Gesellschaft mit allen Akteuren, das ist einmal der Landwirt, das ist aber auch der Autobauer und der Angestellte in der Autoindustrie oder in der chemischen Industrie, da muss man irgendwie einen Kompromiss hinkriegen. Und es wird schon so sein, dass es da welche gibt, die in der Konkurrenz stehen, ganz klar. Und da muss man sich halt überlegen, wie man die dann auch auffangen kann. Ich wollte nur darauf hinweisen, so dieses, man lässt es alles so wie jetzt, das ist, glaube ich, keine Alternative, weil das nicht funktionieren wird. Und dann muss man halt gucken, wie man das gut hinkriegt. Und natürlich gibt es noch eine andere Ebene, die sowieso unabhängig von dem Abkommen stattfindet. Es gibt eine wirtschaftliche Transformation, die gibt es immer. Ich komme ja aus Bonn und das ist sehr nah am Ruhrgebiet. Und da gab es auch seit den 50er Jahren eine große Transformation. Und das gab auch große Demonstrationen damals, unsere Kohlekumpel. Und wie gehen wir damit um und was bieten wir dieser Region an? Also, das ist immer in so wirtschaftlichen Prozessen schwierig und wahrscheinlich wird man ganz perspektivisch nicht jeden einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb so halten können in den nächsten 30 Jahren, wie er jetzt ist. Bedeutet aber nicht, dass das von heute auf morgen passiert und in der Landwirtschaft passiert dieser Strukturwandel ja auch meistens wirklich anders als in anderen Sektoren, nämlich über den Generationenwechsel. Dann machen die Kinder übernehmen den Hof nicht mehr. Das ist nicht schön, aber man ist nicht von heute auf morgen arbeitslos, wie das in anderen Sektoren ist.
Vielen Dank. Das einmal zu, also Sie haben eben auch schon im Vorfeld einmal die Umweltsparte quasi mit angesprochen. Also das ist natürlich Landwirtschaft ist das eine große Thema hier und wie Sie ja gerade erklärt haben, unbegründete Angst vom 2-Euro-Steak sozusagen. Aber der große Teil der Bedenken ist ja, kommt ja auch aus dem Umweltbereich sozusagen. So hat zum Beispiel Greenpeace nennt das Abkommen Giftvertrag. Unter anderem, gut, ist natürlich alles sehr populistisch formuliert, aber diese Umweltbedenken sind ja da. Und in Europa haben wir im Vergleich zu vielen anderen Teilen der Welt, haben wir ja schon sehr hohe Umweltstandards. Und man gewinnt so ein wenig den Eindruck, die haben natürlich ihre Berechtigung, dass der Europäer, das haben sie auch das ging auch aus ihrem Vortrag so ein bisschen hervor, das quasi aufdrückt sozusagen als extra Kapitel nochmal. Sind die Südamerikaner dazu recht pikiert? Also ist das jetzt der Europäer, der um die Ecke kommt und sagt, du, das funkt, so geht das aber nicht, du musst das jetzt so machen, wie wir das hier machen? Wir reden hier von souveränen Staaten in Südamerika, die natürlich das Recht haben zu sagen, nee, ihr habt mir gar nichts vorzuschreiben. Und dabei halt also können Sie das nachvollziehen, dass die Südamerikaner da sagen, nee, irgendwann ist auch mal Schluss?
Also vielleicht auch da kann man mehrere Punkte nehmen. Also Punkt 1, Nachhaltigkeitsstandards in der Produktion, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Ja, da gibt es viele Regelungen in der EU und auch in Deutschland und das sind letztlich Kosten. Und das ist ja immer die Argumentation, dann haben wir hier so hohe Kosten und das haben andere nicht und die kommen dann günstig rein. Jetzt gibt es teilweise für diese Arten von Standards gibt es internationale Regelungen, WTO, deswegen ist sie so wichtig und es ist so wichtig, dass sie wieder funktioniert, weil dann kannst du international Regelungen auch durchsetzen. National solche Regelungen durchzusetzen, ist schwierig. Da gibt es eben dann die WTO, auch wenn die nicht so funktioniert, gerade nicht so gut. Ist der Grundsatz aber schon der, dass man nicht willkürlich, ich sage jetzt mal, einfach Standard XY, weil wir den gut finden, wird der eben einfach allen auferlegt. Da sagt die WTO, da gibt es Regeln, da müssen wir gucken, man darf nicht willkürlich diskriminieren. Und das ist ja auch ganz gut, denn das wäre auch umgekehrt, würde es unsere Produkte auch treffen. So, das heißt, wenn man sich da international einigen wollen würde, wäre das am sinnvollsten. Wenn man das nicht tut, ist man eben ein bisschen darauf angewiesen, dass man bilateral miteinander ins Gespräch kommt. So, das sind die Abkommen. Diese unilateralen Maßnahmen, wie es das Wort eben schon sagt, geht nicht in dieses Verhandlungsgespräch. Der Trick ist ein bisschen, dass europäische Unternehmen, ich sag mal, ich hätte fast verdonnert gesagt, verpflichtet werden, bestimmte Regelungen einzuhalten, die sich dann aber die gesamte Lieferkette entlang ziehen. Und Sie haben dann den Begriff Souveränität gesagt. Das kann ich natürlich in der EU, in meinem Souveränitätsraum gewissermaßen für meine Unternehmen tun. Problem ist, es zieht sich durch bis in einen anderen Souveränitätsraum. Dadurch, dass das dann aber privatwirtschaftliche Regelungen sind, geht das rechtlich. Dennoch findet das der andere Souveränitätsraum, sprich die Handelspartner, schwierig und das kann ich verstehen. Diese unilateralen Maßnahmen kamen ziemlich jetzt aus Sicht Mercosur auch noch zeitgleich. Man hatte das eine quasi fertig, zack, kommt man mit diesen unilateralen Geschichten um die Ecke. Ist nicht geschickt, sage ich mal, in internationalen Verhandlungssetting. Und jetzt steht natürlich der brasilianische Landwirt, auch wie ein mecklenburg-vorpommerscher Landwirt, sozusagen vor der Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Wenn ich weiter verkaufen will, muss ich diese Standards, die die EU sich jetzt neu ausgedacht hat, wohl einhalten. Also die haben ja sozusagen jetzt auch das Problem. Insofern, ja, es ist eben, kann man sagen, das ist die globalisierte Welt. Bei euch, der Landwirt, bei euch da oben im Norden steht jetzt in Konkurrenz mit einem in Brasilien. Das ist so, aber es ist nicht direkt dasselbe Produkt. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Trotzdem, klar, vom Prinzip ist es so. Das ist der eine Punkt. Also klar sind Standards Kosten und es ist sehr schwierig in unserem Regelwerk, wie man die durchsetzen kann. Jetzt muss man dazu sagen, die EU hat aber auch, das hat die auch viel mehr als Brasilien, eine Agrarpolitik, die Subventionen zahlt. Das heißt, ich habe vorhin die Zahlen nochmal geguckt, es gibt so einen Indikator von der OECD und der sagt grob, dass im Moment im Durchschnitt in der EU 20% im Durchschnitt, das sind die ganz großen Betriebe und die kleinen, alles klar, verschiedene Bereiche, Acker, Tierhaltung und so, 20% des Einkommens kommt aus Subventionen, das war mal viel mehr, das war mal fast die Hälfte. Aber es gibt diese Subvention, die hat der brasilianische Bauer gar nicht. Das will ich nur auch mal sagen. Da gibt es auch ganz große Großbauern, kann man sagen, die brauchen das vielleicht nicht. Aber diese Idee einer Agrarpolitik mit so starken Subventionen gibt es nicht so oft, wie es sie in der EU gibt. Ne? Das muss man halt auch mal sagen. Es gibt ja Standards und Kosten, aber es gibt eben auch Subventionen. So, der andere Punkt war Klima. Und Entwaldung. Jetzt als Ökonomin würde man sagen, es ist ein Problem, wenn ich ein globales öffentliches Gut habe, wie Klima oder Amazonas, die Riesenregion, die sehr wichtig ist für das globale Klima. Das ist ein globales öffentliches Gut. Sprich, alle sind da irgendwie von betroffen. Problem ist, es liegt aber in einem Territorium von souveränen Staaten. Das ist in sich ein Problem. Jetzt kann man es aber auch nicht ökonomisch komplett diesen Ländern überlassen, denn es ist ein globales Gut. Das bedeutet, eigentlich muss die Weltengemeinschaft dafür bezahlen. Das tut sie natürlich auch nicht. So, es gibt einen Amazonasfonds, es gibt ein bisschen Gelder, aber im Grunde, das sagt zum Beispiel die Mercosur-Seite auch oft, wir können uns da gerne drüber unterhalten, aber dann müsst ihr alle mit euren wahnsinnig hohen Emissionen, USA, EU auch, im Vergleich auch zu einem brasilianischen Emissionswert, der jenseits jetzt von nur mal Brandrodung, sondern insgesamt, ne, gar nicht so hoch ist im Vergleich wie unsere, da müssen wir uns da drauf verständigen. Das funktioniert eben auch nicht. Das ist halt in sich schon ein Problem. Aber da nur um das auch der Ehrlichkeit halber dazu zu sagen, ne? Man kann jetzt auch nicht sagen, die müssen jetzt das globale Problem lösen. Da gibt es viele, viele Stellschrauben und das machen andere Länder jetzt auch nicht so toll.
Also das war jetzt eher noch mal so ein Blick so auf die kritische Seite, Agrarfront, Umweltfront. Aber es gibt ja auch durchaus Befürworter für dieses Abkommen, vor allen Dingen außereuropäischen Industrie. Ja, so salopp könnte man sagen, wir tauschen Rindfleisch gegen Autos. Jetzt mal ganz einfach runtergebrochen. Und die,
Ja,
ja.
sogar, ich weiß, so wird das immer gesagt, aber dadurch wird auch so ein komischer industrieller oder Akteurskonflikt aufgebaut.
Ja.
Ich hatte das vorhin mal einmal gezeigt, was sind sozusagen die Bereiche der, wo die EU ein Interesse oder auch einen Handelsvorteil hat. Ja, das ist Maschinenbau und chemische Industrie, aber es sind auch verarbeitete Nahrungsmittel. So ist es nicht. Also zum Beispiel, verarbeitete Milchprodukte sind so etwas. Oder besondere Teigwaren, wenn man an italienische Pasta und Argentinien zum Beispiel denkt. Also nur weil das dann auch, das kriegt dann so ein, ja, so ein Konfliktpotenzial zwischen verschiedenen Sektoren. Das so ganz eindeutig ist es nicht. Es gibt da durchaus auch landwirtschaftliche Bereiche, die sozusagen einen Vorteil hätten. Und ich würde ja sagen, der größte Vorteil ist, oder anders, kontrafaktisch argumentiert, was ist eigentlich gewonnen, wenn ich dieses Abkommen nicht habe? Was ist dann eigentlich der Gewinn? Darauf wollte ich eben hinaus. Es wird die Welt nicht so stehen bleiben, wie sie jetzt ist. So, nie, aber auch nicht im Kontext Mercosur. Die werden sich andere Märkte suchen. Damit wird die Entwaldung auch noch nicht angegangen. Wir werden trotzdem dann aus anderen Regionen immer noch Wettbewerb haben für unseren Agrarbereich. Wir können diese Welt nicht so festtackern, wie sie jetzt ist. Abgesehen davon zeigen ja die ganzen Demonstrationen, dass damit anscheinend man ja auch nicht zufrieden ist. Also da gibt es noch allgemeine Probleme, die man ganz unabhängig von dem Abkommen angehen müsste. So, also es ist meiner Meinung nach nicht viel gewonnen. Was ist gewonnen? Gewonnen ist, ich habe Partner in einem institutionellen Rahmen, auf den ich aufbauen kann, auf den ich weitere Schritte vereinbaren kann. Ich habe, es ist jetzt tatsächlich auch schwer, weil man ganz schön verprellt hat, aber man würde auch so eine diplomatisch-politische Stärkung wieder erreichen. Und ich meine, diese Mercosur ist Teil, jedenfalls manche dieser Länder des BRICS, das sind wiederum Indien zum Beispiel, ja, auch Russland, schwierig, aber ganz andere Konstellation. Also wäre es wahrscheinlich insgesamt politisch ganz gut, wenn man diese Akteure zumindest einen Rahmen dafür schafft. Und ich hatte ja gezeigt, die Zeit ist auch vorbei, dass die EU der dominante große Markt ist, wo alle unbedingt ungesehen hinwollen. Das ändert sich. Das ändert sich. Die Welt bleibt nicht stehen. Und ich glaube, dass das wichtig ist zu sehen und dass man dann nicht frustriert darüber sein sollte, sondern eben gucken muss, was, okay, was heißt das? Was sind da die positiven Seiten von? Wie gesagt, der Zugang auch zu bestimmten Rohstoffen. Wir sehen ja auch viele gesamtwirtschaftlich schlechte Nachrichten im Moment. Man würde Zugang zu bestimmten Mineralien und Metallen bekommen, die wichtig sind, auch für die Industrie jenseits vom landwirtschaftlichen Bereich. Deutschland ist nicht nur Landwirtschaft, sondern insofern
Das ist
nicht
so.
Autos gegen, sondern Autos mit Kühen und mit Rindfleisch.
Ja, das ist auch schön formuliert, ja, so als Gegenstück. Ich würde gerne noch bei dem Punkt bleiben. Sie haben das ja jetzt schon angesprochen. Also die Welt bleibt nicht stehen. Ne? Wir müssen ja in irgendeiner Form agieren. Und da geht es ja vor allen Dingen auch um die Wettbewerbsfähigkeit. Das ist ja jetzt immer wieder in den Fokus gerückt, dass die BRICS-Staaten, aber eben vor allen Dingen gerade aus dem Bereich China zum wirklich Global Player mit wird, ein wichtiger Absatzmarkt wirkt. Und Sie haben es selber auch angesprochen, die stehen quasi parat. So, die EU macht es jetzt nicht mit Mercosur, dann ist China da. Ähnlich wie wir es auch schon in anderen Bereichen, zum Beispiel auch mit Ländern in Afrika auch erleben. Das heißt, eigentlich bleibt doch der EU gar nichts anderes übrig. Also wenn sie da den Zugang nicht verlieren wollen, die Wettbewerbsfähigkeit, die eh schon gelitten hat, nicht noch weiter runterschrauben wollen oder noch weiter verlieren wollen, müssen sie ja jetzt eigentlich in einem gewissen Punkt auch nachgeben, beziehungsweise innere Einigkeit hinbekommen, so dass sie dann zum Abschluss mit dem Mercosur kommen.
Ja, das mit der inneren Einigkeit scheint schwierig zu sein. Das hat ja, also Frankreich hat das ja wiederholt betont. Da habe ich jetzt auch keine näheren Informationen. Das ist aber tatsächlich schwierig. Ja, man kann das nur wiederholen, wenn man sich anschaut, mit welchen Akteuren die EU gerade verhandelt. Ich hatte das am Anfang gezeigt. Indien. Wenn Mercosur schon schwierig ist, dann wird Indien dreimal schwierig. Das ist wirtschaftspolitisch und kulturell wahrscheinlich auch wenn ich da jetzt nicht Expertin für bin, so unterschiedlich zur EU. Da ist Mercosur auch durch die historische und koloniale Geschichte, gibt es viel nähere Verbindungen, ehrlich gesagt. Zu diesen Ländern als zu Indien. Und wirtschaftspolitisch, also Indien jetzt nochmal Agrarthema, ist der schwierige Akteur auf der WTO-Ebene, was Agrar angeht, blockiert da auch seit 10 Jahren so einen Fortschritt, was dem Umgang mit Agrarsubventionen angeht auf multilateraler Ebene. Das wird kein Spaziergang. So, soll heißen, man war ja so weit. Man hatte 2019 ja eigentlich die Einigung. Und das bedeutet, das war dann ja wohl von beiden Seiten ein kompromissfähiges Paket, sonst wäre man gar nicht so weit gewesen. Und dann ist eben auf beiden Seiten eine Bewegung entstanden, die es ab jetzt sehr schwierig macht. Und dann ist das eben oft so mit so Zeitfenstern politisch, die dann plötzlich geschlossen sind. Dann gibt es da Wahlen und hier Wahlen und jetzt stehen wir in der EU vor einer Wahl, die dann auch wieder ganz andere Akteure hervorbringt. Das ist schwierig. Und ob man das noch hinbekommt, vorher weiß ich nicht. Aber ich sehe es so und ich bin Handelsökonomin und es gibt da immer Risiken, aber ich würde dennoch immer noch sagen, immer im Alternativdenken, kein Abkommen ist auch keine Lösung.
Könnte man in dem Atemzug, also Frankreich hat sich ja im Dezember, also sie haben es ja nicht mal geäußert in Form von Risiken für ihre Landwirtschaft, sie haben es ja geschickt verpackt und haben es auf die Klimaziele quasi umgemünzt sozusagen. Nur wissen Experten, dass sich dahinter natürlich der Protektionismus für die eigene Landwirtschaft durchaus befindet, gerade im Zuge der Proteste, die im Dezember dann auch aufgekommen sind europaweit. Sie haben ja eingangs aufgezeigt, dass es einen Teil gibt, wo wirklich die EU zuständig ist und dann eben bei einigen Extrakapiteln sozusagen dann doch die Nationalstaaten mit rangeholt werden müssen. Heißt das, man könnte Frankreich jetzt auch übergehen, also könnte Brüssel Frankreich übergehen?
Rechnerisch ja.
Ja.
Es kommt immer so ein bisschen drauf an, so wie jetzt mit dem Lieferkettenakt, dass wie viel es genau sind. Und manchmal entsteht da auch so eine Dynamik, wenn zwei große Akteure sagen nein, dann hängen sich da noch plötzlich welche dran und dann ist man plötzlich doch bei dem Problem, dass man die Mehrheit nicht hat, ne? Wenn es jetzt nur Frankreich wäre, selbst wenn es Frankreich und Irland und vielleicht noch Österreich ist auch so ein Kaliber, was sich sehr recht früh schon gegen Mercosur ausgesprochen hat, könnte es hinhauen. Ich denke, man will das politisch nicht. Das wäre auch tatsächlich das erste Mal. Man versucht, auch wenn es die Mehrheitsregelung gibt, gerade Handelsabkommen immer im Konsens wenigstens, also höchstens Enthaltung. Aber eigentlich tut man das nicht. Rechnerisch ginge es. Es wäre eine interessante Frage, ja.
Sie das machen,
Ja, und es ist natürlich auch, dann ist aber so ein bisschen, ich glaube, da haben alle Akteure gerade ein bisschen Sorge, auf was für eine wie soll man das sagen, gesamtpolitisch und gesamteuropäische Haltung fällt sowas. Ist es dann das Narrativ, ah, die europäische Elite haut da jetzt was durch, obwohl es ganz viele gibt, ganz viele Menschen, die das nicht wollen. Es gäbe natürlich dann vermutlich Demonstrationen. Also das muss man ja auch immer sensibel, so ein bisschen, selbst wenn was rein rechnerisch geht, was sind dann eigentlich die gesamtpolitischen Folgen? Und ja, muss man bedenken.
Und da gehört ja vor allen Dingen auch noch eine zweite Seite zu. Also das ist die europäische Variante. Nun, dieses große Vorankommen letztes Jahr im Dezember ist ja noch unter beim Mercosur unter dem Vorsitz von Brasilien gelaufen. Und da Lula da Silva, der da großer Verfechter war. Nun ist, wenn ich richtig informiert bin, der Vorsitz an Paraguay übergegangen, die das Ganze ein bisschen kritischer und skeptischer sehen und schon gesagt haben, dass sie einen eher anderen Kurs fahren als Brasilien. Wie schätzen Sie das ein? Also kommt das klare Nein dann letztendlich vielleicht auch aus Südamerika?
Gute Frage. Also, wer zum Beispiel auch immer kritisch war, zumindest gegen diesen sehr langsamen Vorgang, aber auch auf der eigenen Seite ist Uruguay auch wenn Uruguay nicht den Vorsitz hat. Uruguay ist aber ein Land, was schon seine Fühler nach China ausgestreckt hat. Da ist Lula dann sofort nach Uruguay geflogen und hat gesagt, so geht das nicht. Wir sind hier ein Integrationsraum Mercosur, so ähnlich, sag ich mal, wie die EU. Da kann jetzt nicht ein Einzelner plötzlich ein Abkommen machen. Und Uruguay ist so ein kleines Land, hat große Vorteile von Abkommen und ist wahrscheinlich auch schnell und beweglich, weil es ein kleines Land ist. Und hat das immer so ausgedrückt, dass wenn das jetzt nicht funktioniert, dann versuchen wir es irgendwie anders hinzubekommen. Also ja, die sind eben auch nicht eins. Und wie gesagt, Argentinien mit der neuen Regierung, da hat das lange gedauert, bis man auch ein Gefühl dafür hatte, wären die jetzt bereit, es mitzugehen oder nicht. Man hört im Moment jedenfalls öffentlich da auch nicht viel von. Genau, es kann auch auf der Mercosur-Seite ein Problem geben. Das ist so dieses mit den Zeitfenstern, ne? Auf beiden Seiten. Es ist schwer abzuschätzen. Ich kann es auch nicht abschätzen. Also damals, wann war das? November, Dezember, da dachte man ja jetzt, jetzt, jetzt. Da waren ja schon die europäische Delegation zur Unterschrift im Flugzeug. Also ungefähr so. Und dann wurde es wieder abgesagt. Ich kann es nicht sagen.
Ist wahrscheinlich, wie Sie schon sagten, auch den Umständen dann einfach auf beiden Seiten geschuldet. Da spielen halt so viele Faktoren rein. Eigentlich wollte ich Sie noch fragen, ob Sie Handelsabkommen in Zeiten von wachsenden Globalisierungskritikern oder Kritiken dennoch für sinnvoll halten. Ich denke, das ist aus Ihren Statements und auch aus Ihrem Vortrag sehr gut hervorgegangen, tatsächlich. Ich würde aber gerne noch ein ganz kurzen Blick in die Zukunft werfen. Also Zukunft in Form von Mercosur. Weder Sie noch ich können sagen, ob dieses Abkommen zustande kommt oder nicht. Das hängt an den unterschiedlichen Parteien. Aber ich würde gerne mal einen Gedanken weiterspinnen, sozusagen. Wenn wir dieses Handelsabkommen zwischen Südamerika, also den Mercosur-Staaten und der Europäischen Union bekommen, dann haben wir die größte Freihandelszone der Welt geschaffen, sozusagen. in der über 700 Millionen Menschen dann leben, die auch einen großen Teil des gesamten, ja, Wirtschaftsaufkommens sozusagen in der Welt, das würde dann in dieser Zone sozusagen passieren. Kann das hat jetzt weniger was mit Handel zu tun, sondern vielleicht auch einfach so, was Sie so vom Gefühl her sagen würden, wir reden ja hier nur von Handel. Kann das auch ja, sozusagen dann als Beispiel genommen werden, ob man in Zeiten von Fachkräftemangel weitet man das auf Bereiche aus wie Personenfreizügigkeit, wie wir sie zum Beispiel schon in Europa haben? Oder stand sowas vielleicht sogar mal zur Debatte in diesen Abkommen? Weil es gibt ja auch einen politischen Teil.
Das stimmt, den politischen Teil, den kennt man nicht, also habe ich noch nicht gesehen. Es gibt einen Teil auch in Abkommen, der sich genau damit beschäftigt. Da ist das, ich habe mich jetzt immer sehr auf Güter, weil das immer so leichter zu erklären ist. Aber es gibt zum Beispiel Dienstleistungskapitel. Und im Dienstleistungsteil gibt es die Möglichkeiten für da gibt es nicht nur so einen, wie soll man das sagen, einen unternehmerischen Marktzugang von Dienstleistungsunternehmen, sondern auch die damit verbundenen Arbeitskräfte. Also das ist, kann man als Teil von Abkommen durchaus verhandeln. Ich bin jetzt aber überfragt, wie stark das im Mercosur drin ist, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Aber im Prinzip geht das. Gibt es mit anderen Abkommen auch schon. Da ist so ein bisschen der Punkt. Arbeitsmobilität hängt ganz viel, Sie haben es ja selber auch angedeutet, jenseits vom Handel, hängt von vielen Dingen ab, vor allem und Nummer eins von Sprache, von dem Gefühl, kulturell beweglich zu sein, zum Beispiel selbst in der EU, obwohl man da sagen kann, da haben wir das ja alles relativ gut mit Anerkennung von Abschlüssen, ist die Arbeitsmobilität sehr gering. Also sehr wenig anteilig gehen von Finnland nach Portugal oder umgekehrt. Das ist Sprache, das ist unterschiedliche kulturelle Ausrichtung. In den USA ist es viel, viel, viel größer. Also das bedeutet umgekehrt, es hat gar nicht so viel mit Handelsbestimmungen zu tun, sondern mit anderen Dingen, mit eher, ja, soziokulturellen. Also sprachlich würde das ja Mercosur in vielen EU-Ländern tatsächlich auch gehen. Also was heißt viele? Portugal und Spanien und Italien vermutlich. Aber auch da gibt es dann oft so ähnlich wie mit Marktzugang bei Agrar natürlich das Thema, okay, stehen wir in Konkurrenz dann auf dem Arbeitsmarkt? Also da hast du ähnliche Themen, ne?
Also wäre das aber prinzipiell möglich, man kann auch solche Kapitel in diese Abkommen mit aufnehmen.
Die Frage ist, das wollte ich sagen, wie stark das eigentlich als Anreiz geht oder nicht. Da geht es oft um Dinge wie, was heißt das für die Staatsangehörigkeit, aber eben auch Sprache. Wie gesagt, selbst in der EU, wo ich das ja alles habe, das ist ja das, dann da kann man sagen, innereuropäisch das bestorganisierteste Handelsabkommen, was man sich vorstellen kann. Und selbst da ist die Arbeitsmobilität sehr gering.
Ja, vielen Dank. Ich schaue noch mal auf meinen Fragenzettel, aber ich glaube, wir haben alles angesprochen.
Sehr
Ich
schön.
hoffe, dass wir einen kleinen Einblick oder vor allen Dingen Sie einen Einblick geben konnten in die Handelspolitik und der ein oder andere da vielleicht jetzt ein bisschen mehr durchsteigt und ja, sich seine Meinung bilden kann, ob wir Mercosur nun gut finden oder nicht tatsächlich und welche Vor- und Nachteile wir davon haben. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihr Wissen und Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Ich möchte in dem Atemzug nochmal darauf hinweisen, dass wir auch in den nächsten Monaten wieder 12-Sterne-Veranstaltungen haben werden. Im März beschäftigen wir uns mit dem Thema Westafrika. Wie erfolgreich waren die Friedens- und Ausbildungsmissionen in Mali tatsächlich? Und im April geht es dann um ein Thema, was, glaube ich, auch gerade sehr vielen Leuten unter den Nägeln brennt: souveräne europäische Energie. wie viel sind wir eigentlich bereit zu zahlen? Wer daran interessiert ist, kann sich gerne auf unserer Homepage dafür anmelden und ebenso besteht die Möglichkeit, sich auf unserer Homepage auch für unseren Newsletter anzumelden und somit immer auf den Laufenden zu europapolitischen Themen zu bleiben. Ich bedanke mich nochmal recht
Sehr gerne.
herzlich und wünsche noch einen schönen Abend.
Wünsche ich auch. Tschüss nach Rostock.